Hallo und guten Abend im Ferienmonat Juli. Ob der Sommer jetzt weitermacht oder ob nun der Herbst beginnt? Unsere Sendung heißt Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo. Für die Oberschlesier ist es zum Beispiel Kreuzenort, auf Polnisch Krzyżanowice. Mit einer Delegation des Märkischen Kreises fuhr ich über Pfingsten nach Kreuzenort. Dort wird seit eines Besuches der Komponisten Ludwig van Beethoven und Franz Liszt mit einem Konzert daran erinnert. Die Beziehungen einiger Oberschlesier zu Kreuzenort, Krzyżanowice, bestehen seit ca. 1990. Seit 1991 hat der BDV Nordrhein-Westfalen für den DFK Schlesien, Deutschen Freundschaftskreis, eine Patenschaft übernommen. Und seit 2001 gibt es eine Partnerschaft des Märkischen Kreises zum Kreis Ratibor. Nach diversen Reden in Polnisch wurde zu einem Konzert im Park des Schlosses Lichnowsky zu Ehren Ludwigs van Beethoven und Franz Liszt eingeladen. Beide waren im 18. bzw. 19. Jahrhundert bei dem Fürsten Lichnowsky zu Gast gewesen. Aber nicht nur die Kompositionen von Liszt und Beethoven wurden gespielt, sondern auch
Thank you.
Und nicht nur das spielte die Blaskapelle der Gemeinde, sondern auch ich denke, wir werden noch mehr schmissige Stücke der Blaskapelle unter der Leitung von Christoph Fulnicek hören. Wir können auch mal dem Moderator lauschen.
Nastrojowo znamy Siłęcie. To jest taki moment, który coraz częściej odwiedza taki austriacki uczony, nazywa się Alzheimer i mi zabiera pamięć. Das sind so Momente, wo ich dann mich blockiere und da kommt der österreichische Wissenschaftler Alzheimer und nimmt mir ein bisschen Gedächtnis. Ne? Und da kann man sich nicht mehr erinnern, aber was wollte ich Ihnen sagen? Aha, ich wollte Ihnen sagen, dass ich in meiner Jugendzeit, kiedyś w młodości miałem takiego Jasia, bardzo mądrego chłopaka, chodziłem do klasy i kiedyś na lekcji religii siostra nas pyta, wymieńcie trzy żywioły. Jasiu się zgłosił i mówi, Jasiu, trzy żywioły to ogień, woda i piwo. Siostra mówi, Jasiu, co ty opowiadasz? Eine Schwester hat bei einem Religionunterricht mal gefragt uns, wie sind die drei Elemente? Und mein Jasiu erzählt, es ist Wasser, Feuer und Bier.
Thank you.
wir schon im oberschlesischen Kreuznord an der Oder sind, mit dem Übergang nach Oderberg, Tschechien, kann es doch nicht mehr allzu weit nach Reichenbach im Eulengebirge in Schlesien sein. Das fiel mir gerade ein, als ich nämlich das Treffen der vertriebenen Reichenbacher in Warendorf am 9. Juni besuchte. Hören wir mal in die Begrüßung des Vorsitzenden Heinz Pieper hinein.
Da entfaltet sich in den Erzählungen die Vergangenheit, die Kindheit in Schlesien mit den Personen, Geschichten und Landschaften und manchmal noch im schlesischen Dialekt vor dem inneren Auge und lässt eine Sehnsucht nach dieser Zeit entstehen. Und oft scheint es um diese Erinnerungen herum zu leuchten. Aber dann kommen auch die bedrückenden Erinnerungen an den Nationalsozialismus, an Väter und Brüder, die in den Krieg mussten und ihr Leben ließen oder aus der Gefangenschaft nicht mehr in ihre Heimat zurück konnten. Und dann die Vertreibung 1946 aus der schlesischen Heimat, die nun polnisch wurde. Von Zeit zu Zeit eine Minute Rührung, aber nicht dauernd. Das kann auch belastend sein. 72 Jahre ist es nun her, dass Züge mit rund 35 Personen pro Viehwaggon nach mehrtägiger Fahrt in Warendorf ankamen. Das westfälische Landgestüt war damals das Auffanglager und Ausgangspunkt für den Weg in eine neue Zukunft und eine neue Heimat. Warendorf wurde schon früh die Patenstadt der vertriebenen Reichenbacher. Was für ein Glück, möchte ich sagen. Warendorf als Treffpunkt für tausende Bewohner der ehemaligen Kreisstadt Reichenbach. Von Zeit zu Zeit eine Minute Rührung. Heute sind es nur noch wenige Menschen der Erlebnisgeneration. Ist es nur noch wenigen möglich, nach Warendorf zu kommen. Krankheit und Alter machen sich bemerkbar. Aber ich bin glücklich darüber, dass es auch in der Enkelgeneration noch Heimatfreunde gibt, die uns als Verein unterstützen und weitermachen wollen, die unbedingt jedes Jahr nach Schlesien reisen. Im letzten Jahr, im August, war wieder eine Zeit der Rührung, als Mitglieder unseres polnischen Kooperationsvereins Kraina Sudetska mit dem Landrat Dzierżoniows, Herrn Guszczek, dem Bürgermeister Dzierżoniows, also Reichenbach, Herr Kucharski und dem Wojt der Landgemeinde Reichenbach, Herrn Schmielewski und Vertreter des Museums Reichenbach auf unsere Einladung Warendorf zum Fest Maria Himmelfahrt besuchten. Höhepunkt war der Empfang im historischen Rathaus Warendorf durch unseren Bürgermeister Axel Linke. Ehemalige und heutige Bewohner Dzierżoniows und Reichenbachs waren dazu gekommen und erstmals in der Geschichte. Das war ein denkwürdiger Tag. Aus dieser Begegnung haben wir mitgenommen. Vorurteile können leicht abgebaut werden, wenn man miteinander redet, beziehungsweise eine gute Übersetzerin hat. An dieser Stelle danke ich all denjenigen, die unser Treffen ermöglicht haben. Danke an Sie, Herr Gennert, und die Mitarbeiter der LVHS. Danke an Professor Leidinger für die Begleitung, Aufmunterung und das Engagement. Und danke, Frau Kaiser, dass Sie sich so viel Zeit für unsere Gäste genommen haben. Und danke an unseren Vorstand, der dieses Projekt nach Kräften unterstützt hat. Die gemeinsame Verbundenheit der Polen und der Deutschen zu ihrer Heimat Schlesien nehmen wir weiterhin als Basis für unsere Arbeit. Und so möchte ich dieses 34. Bundestreffen der Kreis Reichenbacher eröffnen. Ich wünsche uns allen Momente der Freude und der Rührung, weil es um die Heimat Schlesien geht.
Anschließend hielt Frau Dr. Ebert einen Vortrag über den schlesischen Dichter Josef Wittig.
Josef Wittig wurde 1879 in Neusorge, einem kleinen Ort in der Grafschaft Glatz, geboren, sozusagen am Ende der Welt. Als sechstes Kind eines Zimmermannes wuchs er in den allerärmlichsten Verhältnissen auf. So wie er das in seinen Lebenserinnerungen eindrucksvoll beschreibt. Ich, der Sohn eines armen Zimmermannes mit dem Einkommen von einer Mark täglich, und einer Weberin, die vom Morgengrauen bis Mitternacht fast ebenso viel verdiente, geboren in einem abgelegenen, strohgedeckten Häuschen, fast immer nur von zerrissenen und geflickten Kleidungsstücken bedeckt, hatte ich doch stets einen Ort, wo ich mein Haupt hinlegen konnte. Das war eine kleine Holzkiste, und als diese zu kurz geworden war, die Hobelbank meines Vaters. Für ein paar Pfennige hütete er in den Schulferien die Kühe und Ziegen der benachbarten Bauern und war hier Tage und Wochen lang ganz alleine mit seinen Tieren in den schlesischen Bergen unterwegs. Was zu einem intensiven Naturerleben und zu einer starken Heimatverbundenheit führte.
Wittig wurde katholischer Geistlicher und sein Ziel war es, den Gläubigen, die in seinen Beichtstuhl kamen, nicht mit harten Kirchenstrafen das Leben und den Glauben zu vergällen, sondern mit Optimismus und gestärktem Gottvertrauen ins Leben hinauszuschreiten.
Aber mit dieser Theologie konnte sich die Amtskirche nicht einverstanden erklären, denn es ging ja da auch um ihre Macht und ihr Ansehen. Und so forderte sie Josef Wittig auf, seine Aussagen zu widerrufen, setzte seine Bücher auf den Index der verbotenen Bücher. Also hier eine Auswahl von Büchern, wo man eigentlich denkt, harmlose Titel, aber bis heute verboten zu lesen. Und seine Kirche hat ihn 1926 exkommuniziert. Eine Katastrophe für den gläubigen Katholiken, der sich bis dahin ein Leben außerhalb der Kirche überhaupt nicht hatte vorstellen können. Wittig war damals 47 Jahre alt und befand sich auf dem Höhepunkt seiner wissenschaftlichen Laufbahn. Da verlor er von einem Tag auf den anderen seine ganze Existenzgrundlage. Amt, Ansehen, Würde und alle Grundlagen eines geachteten Priesterlebens. Genau gesehen, schreibt er später, war ich aus der Bahn geschleudert. Die römische Kirche hat mich als Schriftsteller tot gekriegt. Und das, so kann man wohl sagen, bis heute, denn natürlich hängt sein Vergessensein auch damit zusammen, dass seine Kirche ihn so konsequent totgeschwiegen hat. Aber er bleibt katholisch und hält seiner Kirche die Treue. Denn die katholische Kirche war der Boden, in dem er verwurzelt war. Seine Eltern, seine Vorfahren, sein ganzes soziales Umfeld waren katholisch. So wie sein Glatzer Herrgottsländchen mit seinen Wegkreuzen, Bildsäulen und Kapellen, das er eine echt katholische Landschaft nennt. Ich bin zu tief eingepflanzt und verwurzelt im Boden der Frömmigkeit meiner Heimat, schreibt er später. Ich blieb katholisch. Und dorthin, in seine Heimat, kehrt er zurück, nachdem seine Kirche ihn verstoßen hat. Und dort, in seiner Heimat, findet er Trost, Zuflucht und Geborgenheit. Dort baut er sich auf dem väterlichen Grund in Neusorge ein Haus, wie er schreibt, mit eigener Hand und nach eigenen Plänen, denn er war ja der Sohn eines Zimmermannes.
Nachdem er das Haus fertiggestellt hat, heiratet er und gründet eine Familie. Er lebt weiter im festen katholischen Glauben. Sein Haus wird eine Stätte der Begegnung. Jüdische Gelehrte wie Martin Buber, evangelische Freunde wie Eugen Rosenstock und Viktor von Weizsäcker sind oft Gast in seinem Haus. Den Lebensunterhalt für sich und seine Familie verdient er durch Schreiben von Büchern, die allerdings nicht mehr die kirchliche Druckerlaubnis erhalten, deshalb in einem evangelischen Verlag erscheinen. Seine Heimat Schlesien, die Grafschaft Glatz, gibt ihm weiterhin Kraft und Selbstvertrauen.
Und so trifft ihn das Schicksal der Vertreibung aus Schlesien am Ende doppelt schwer. Denn er verliert nicht nur das Dach über dem Kopf, sondern auch die schöpferische Kraft, die ihm aus der Heimaterde erwachsen war. In den Tagebuchblättern der Anfechtung schreibt er: Ich wollte durchaus die Heimat nicht verlassen, sondern lieber unter fremder Besatzung leben und sterben. Und das trotz zahlreicher Plünderungen, Überfälle und Misshandlungen durch die Polen. Und als er schließlich doch einwilligt, weil Frau und Kinder ihn drängen, der Evakuierung zuzustimmen, da weiß er: Das wird mein Tod sein. Der Verlust der kirchlichen Heimat 20 Jahre zuvor war für den gläubigen Katholiken eine existenzielle Katastrophe gewesen, die aber seinen Glauben an Gott und an seine Kirche letztlich nicht hatte erschüttern können. Der Verlust der irdischen Heimat aber führte bei Josef Wittig zu einer schweren Glaubenskrise, aus der er nur mühsam wieder herausfand. Vielleicht nochmal zurück. In diesen Tagebuchblättern der Anfechtung schreibt er: Ach, o Sünde, ich hätte lieber meinen Gott verloren als Haus und Heimat. Und manchmal war es mir, als hätte ich mit Haus und Heimat auch meinen Gott verloren. Wird es mir von Tag zu Tag deutlicher, was für ein bitteres Kraut die Heimatlosigkeit ist. Er war im wahrsten Sinne des Wortes entwurzelt seiner Kraftquellen und Inspiration, ja seiner Lebensadern beraubt. Und tapfer versucht er in den 3 Jahren, die ihm noch bleiben, Gott als Heimat in der Fremde zu finden und mit der Feder in der Hand die Heimatlosigkeit zu überwinden.
Am 22.08.1949, 3 Jahre nach der Vertreibung, stirbt Josef Wittig in der Lüneburger Heide.
Es ist ein Dienemass im Bord, Handel ist doch da. aires perdidas entre tú y yo, por siempre seré tu amiga.
Wir bleiben in Warendorf und gehen mal kurz ins Westpreußische Landesmuseum, wo just am gleichen Tag ein Vortrag über Bernstein stattfindet. Der Kurator im Bernsteinmuseum in Danzig ist gekommen und will uns in die Geheimnisse des Bernsteins einweihen. Derweil führt uns die Kulturreferentin Westpreußen, Magdalena Oxford, in die Geschichte des Bernsteins ein.
Bernstein, das fossile Harz weltweit. Weltweit sind Bernsteinvorkommen bekannt. Es handelt sich hierbei um fossiles Harz, das von verschiedenen Mutterpflanzen stammte. Es sind entweder Nadel- oder Laubbäume. Die ältesten Fossilienharze wurden auf 230 Millionen Jahren Trias datiert. Die jüngeren Fossilienharze werden Kopal genannt. Die Fossilienharze in Europa. In Europa gibt es viele verschiedene Fossilienharzvorkommen, die hauptsächlich aus der Trieren Periode kamen, aber auch die ältesten Lagerstätten, die aus dem Triaszeitalter stammen. Der baltische Bernstein, Sukzinit, kommt nur in Mitteleuropa in der Ostregion vor. Die geologische Zeitskala. Der baltische Bernstein entstand in der Trieren Periode, genauer datiert im Ozön vor 40 bis 45 Millionen Jahren. Der Bernsteinbaum. Für die Entstehung des Bernsteinharzes sind zum größten Teil die Nagelbäume verantwortlich. Bis heute konnte man nicht feststellen, welche Baumart hier dominierte. Am Ende des 19. Jahrhunderts führte Hugo Grundwitz breit angelegte Untersuchungen über die Erkennung des Muttersteinbaumes durch. Dies gelang ihm nicht. Deshalb fügte er alle entdeckten Arten unter einen gemeinsamen Namen Pinus succinifera, also Bernsteinkiefer, zusammen. Bis heute konnte man nicht feststellen, welcher Nadelbaum der richtige für die Bernsteinentstehung ist. Vermutet werden folgende Bäume: Kiefer, Araucarie, Schirmtanne oder Rosmarinheide. Diese Bäume mussten riesig gewesen sein. Um sich einen Bernsteinbaum besser vorstellen zu können, sollten Sie sich in Riesensektionen vorstellen, die in Kalifornien wachsen. Daraufhin deuten die Größen der natürlichen Bernsteinklumpen und die riesigen Bernsteinmengen, die gegenwärtig gefunden werden. Der größte Bernsteinklumpen ist derzeit 10 Kilo schwer. Er wurde abgeschliffen. Ursprünglich war er also noch größer. Wahrscheinlich ist es ein Klumpenexemplar, bei dem sich das Harz in der Rinde des Mutterbaums befand. Als eine organische Substanz brennt er aber ausgezeichnet. Er verbrennt durch eine hohe, helle, rauchende Flamme. Während der Verbrennung entsteht ein starker, angenehmer Harzduft. Der deutsche Name Bernstein stammte von genau diesem Merkmal ab, also dem brennenden Stein, Bernstein. Während der Verbrennung schmilzt er nicht wie ein verbranntes Plastik. Das ist ein hervorragender Echtheitstest. Das werden wir heute auch präsentieren gleich. Die Schmelztemperatur beträgt ca. 287 und auch zwischen 380 Grad, also es sind 100 Grad Unterschied. Das Harz wird plastisch, aber nicht flüssig. Die Dichte schwankt in folgenden Grenzen von 0,96 bis 1,099 Gramm pro Kubikzentimeter. Dieser Wert nähert sich dem wasserdichten Wert. Deswegen sinkt Bernstein im sauberen Wasser. Nachdem das Wasser stark gesalzen wurde, verändert sie seine Dichte und der Bernstein schwimmt an der Wasseroberfläche. Das ist der nächste gute Test, um die Echtheit zu überprüfen.
Der Kurator Bartholomä Kenzer machte dann gleich die Probe aufs Exempel. Er zündete ein Stückchen Bernstein an und siehe da, es brannte, tropfte aber nicht. Im Verbrennungsprozess entwickelt sich Rauch, der an Weihrauch erinnert. Und im zweiten Versuch gab er die Bernsteinstücke in ein großes Glas mit Wasser. Der Bernstein sank auf den Boden. Nun gab er reichlich Salz in das Wasser. Die Bernsteinstücke schwammen an der Wasseroberfläche. So verhält sich also echter Bernstein.
Der baltische Bernstein elektrisiert. Durch das Reiben an einem Wollstoff wird diese Bernsteinoberfläche negativ geladen und deshalb werden beispielsweise Papierschnipsel und Haare angezogen. Daher kommt es auch der griechische Bernsteinname Elektron. Es ist auch ein vorzüglicher elektrischer Nichtleiter, also leitet er keinen Strom. Der Bernstein ist auch ein schwacher Wärmeleiter. Im Vergleich zum Stein ist Bernstein warm. Fischer, die den Bernstein an den Stränden in vergangenen Zeiten suchten, konnten mit bloßen Füßen so ertasten den Bernsteinklumpen und von den kalten Steinen mit dem Fuß, einfach mit der Fingerzehenspitze unterscheiden. Der baltische Bernstein enthält als einziges fossiles Harz in seiner Zusammensetzung die Bernsteinsäure in der Menge von 3-8%. Damit unterscheidet sich Succinit von Retinit.
Der Bernstein fühlt sich warm und leicht an im Vergleich zu einem Stein. Ein weiterer Test zeigt, dass Bernstein elektrisieren kann. Man reibt den Bernstein an einem Wolltuch, bis er sich erwärmt und kann dann leichte Papierschnipsel wie ein Magnet anheben. Auf Griechisch wird der Bernstein auch Elektron genannt. Eine Geschichte dazu?
Vom Zweiten Weltkrieg. Also in Berlin hieß die Straßenbahn nicht Straßenbahn, sondern elektrische. Und mein Mann, er ging ja also dann auch schon zur Schule und dann hat ein Lehrer zu ihm gesagt, also elektrische, das ist ein Fremdwort, das, wir brauchen ja nur noch deutsche Worte hin und die elektrische oder die Straßenbahn, die soll von nun an Bernsteinzieher heißen.
Bernstein ist eng mit der östlichen Ostsee verbunden. Dennoch immer findet man hier die größten Vorkommen des Baumharzes aus uralten Zeiten. Für Danzig, das heutige Gdańsk, war der Bernstein die Quelle des Reichtums und wurde nicht umsonst das Gold der Ostsee genannt. Hier reicht die Tradition des Bernsteinhandels Jahrhunderte weit zurück, bis in die Zeit der legendären Bernsteinstraße. Erst vor wenigen Jahren haben Tübinger Forscher das alte Stadtkönigreich Qatna in Syrien ausgegraben und dort Bernstein gefunden, der um das Jahr 1345 vor Christus dahin gelangt sein muss. Die Spektralanalyse ergab, dass dieser aus genau der Ostseeregion Danziger Bucht, Ostpreußen, stammt. Das Danziger Bernsteinmuseum ist im Stockturm nahe des Hohen Tores und der Langgasse zu finden, einst Folterkammer, Pranger und Gefängnis. 2006 wurde dort eine neue Abteilung des Historischen Museums von Danzig eingerichtet. Das Danziger Bernsteinmuseum ist Polens erstes Museum, das ausschließlich dem Bernstein und seiner Geschichte gewidmet ist. Appetitmacher wollen wir unsere Sendung für heute schließen. Sehen wir uns zum Welttreffen der Danziger vom 6. bis zum 9. Juli in Danzig, Gdansk? Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon Roswitha Möller und in der Technik Lukas Winnemann. Wir hören uns wieder, Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, wie immer am ersten Sonntag im Monat, das ist der 5. August um 19 Uhr, kurz nach den Nachrichten. Bis dahin, bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Śpiewam piosenkę dla ziemi, na której żyję od lat. Chcę podziękować jej za to, że dała mi życia dar. Śpiewam o jej przyjaciołach, którzy naszymi też są. Lecz często zapominamy, że tworzą nam wspaniały dom. Dziękuję za to, że dajesz życie. Dziękuję Ci za przepiękny świat, za to, że są. Wśród nas tak szybko mija nam życie, nieubłagany czas. Nosimy pieśń w naszych sercach, tak już od wielu jest lat. Śpiewajmy więc wszyscy razem, dziękując za piękny świat. Dziękuję Ci. za to, że są jeszcze takie miejsca, o których marzę od wielu lat. Chcę podziękować dziś mym rodzicom, że pokazali mi cały świat i nauczyli mnie, jak pokochać to wszystko, co Stadt. Allen, die kamen, gab er schon Namen, die er erfunden hat. Nur manche sind flüchtig zu ihm dort kurz hinauf. Er nimmt ihren Blick dann scheu in Kauf. Der alte Mann am Fenster blickt in sein Schicksal, hat ihn irgendwann dort oben hingestellt. Der alte Mann am Fenster, er gehört in dieses Haus. Es ist, als schaut er immer schon aus diesem Fenster raus. Stunden und Tage ohne Klage steht er nur da. In den Gesichtern liest er Geschichten, dann ist er ihnen nah. Er ahnt ihre Träume, ihr Leben, das ist seins. Sein eigenes ist, als wär es ganz. Der alte Mann
meine Möwe sehe
und sprech ich von dir, versteht sie jedes Wort. Der letzte Flug der weißen hinterm Boden.